SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Hacker aus aller Welt treffen sich von heute an in Hamburg. Es geht um Datensicherheit und Privatsphäre. Und um die Frage, gibt es gute und böse Hacker? Israel setzt nach der UNO-Resolution gegen den Siedlungsbau alle diplomatischen Hebel in Bewegung. Und auch die Rhetorik wird verschärft. Dann.
Es gibt Zucker, der kommt von weit her, mit dem Schiff. Und es gibt Zucker, der kommt von hier.
Ja, wenn die Ernte gut ist, doch die war nicht gut dieses Jahr, gar nicht gut. Und wenn der Drang nach gesundem Essen krank macht, Orthorexie in unserer Jahresendserie im Rendezvous. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Yvonne Lambricker mit der Nachrichtenübersicht.
Taucher haben eine Blackbox der abgestürzten russischen Militärmaschine im Schwarzen Meer gefunden. Laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wird der Flugdatenschreiber nun in Moskau ausgewertet. Die Suche nach den Opfern des Flugzeugabsturzes geht derweil weiter. Bisher wurden 16 Leichen geborgen. Die Tupolev 154 des russischen Verteidigungsministeriums war am Sonntag auf dem Weg nach Syrien ins Schwarze Meer gestürzt. 92 Menschen starben. In Südkorea hat sich die konservative Regierungspartei nach der Suspendierung von Präsidentin Park Geun-hye gespalten. 29 Parlamentarier verließen die konservative Senuri-Partei. Der Parteiführung, die nach wie vor zu Park steht, werfen sie vor, die wahren Werte des Konservativismus zu vergessen, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. Die ausgetretenen Parlamentarier wollen künftig unter dem Namen «Neue konservative Partei» politisieren. Und sie äußerten öffentlich die Hoffnung, dass der abtretende UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon der Partei beitritt. Dieser will sich erst im neuen Jahr zu seiner politischen Zukunft äußern. Die Zürcher Kantonalbank zahlt 5,7 Millionen Euro wegen unversteuerter Vermögen deutscher Kunden. Man habe sich mit den Justizbehörden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entsprechend geeinigt, schreibt die ZKB. Die Einigung gelte für alle deutschen Bundesländer und auch für alle betroffenen Mitarbeitenden der Bank. Der ZKB bleibt aber noch ein Verfahren in den USA wegen Steuerstreitigkeiten. Altbundesrat Adolf Ogi hat von der Regierung Moldawiens eine bürgerliche Verdienstmedaille erhalten. Grund dafür ist sein Engagement für moldawische Kinder. Ogi erhielt die Verdienstmedaille an einer Feier in Bern aus der Hand des moldawischen Botschafters. Der 74-jährige Altbundesrat ist Gründer und Präsident der Stiftung Swisscore, die in der Schweiz medizinische Behandlungen organisiert. So sind in den letzten Jahren fast 500 moldawische Kinder aus ärmlichen Verhältnissen behandelt worden. Die Hacker und Computerexperten vom Chaos Computer Club haben nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor flächendeckender Videoüberwachung auf Straßen und Plätzen gewarnt. Dadurch entstünde ein großes vernetztes System, das die Vollüberwachung aller Menschen in der Öffentlichkeit ermögliche, sagte Sprecher Linus Neumann der Nachrichtenagentur dpa zum Auftakt des weltgrößten Hackerkongresses in Hamburg. Mehr Videoüberwachung hätte den Anschlag in Berlin mit 12 Toten nicht verhindert, so Neumann. Zum Ski: Der Norweger Kjetil Jansrud hat den Super-G im italienischen Santa Caterina gewonnen, vor dem Österreicher Hannes Reichelt und dem Italiener Dominic Paris. Mauro Caviezel wurde als siebter bester Schweizer. Das Wetter heute und morgen: ist es sonnig. An den Alpen hat es heute lokal zähe Hochnebelfelder. Morgen liegt im Mittelland gebietsweise Nebel, der sich mehrheitlich auflöst. Die Temperatur erreicht im Norden rund 5 Grad, im Süden gibt es mit Nordföhn bis 17 Grad.
Russische Hacker sollen sich in den US-Wahlkampf eingemischt haben. Das wirft US-Präsident Obama den Russen vor. Es ist der aktuellste Fall, der zeigt, dass Hacken inzwischen zu einer politischen Waffe geworden ist. Was darf man, was soll man? Diese Fragen beschäftigen auch die Hacker, die sich ab heute bis und mit Freitag in Hamburg treffen. Rund 12'000 Technikinteressierte tauschen sich am Kongress des Chaos Computer Clubs aus zu Themen wie Kriminalität im Internet, Datenlecks bei Unternehmen und dem Schutz der Privatsphäre. Hernani Marquez ist Computerlinguist und Mitbegründer des Chaos Computer Club Schweiz. Ich fragte ihn, ist man sich unter den Hackern eigentlich einig, was sich beim Hacken gehört und was nicht?
Es gibt schon Graubereiche, gerade wenn man WikiLeaks-mäßige Sachen, wo teils private Daten veröffentlicht werden, die dann halt die Mächtigen treffen. Da ist man sich dann zum Teil halt uneinig, ob die nicht auch ein Recht auf Privatsphäre haben oder nicht. Also andere sagen dann halt, ja gut, die haben eine öffentliche Funktion und die betreiben Machtpolitik, also muss man sie auch bloßstellen, damit man quasi dem Volk mehr Kontrolle gibt, über was hier eigentlich läuft.
Wie geht man in der Szene denn damit um, dass jetzt die Konten, die E-Mail-Konten von Hillary Clinton gehackt wurden?
Also es ist schwierig, hier jetzt einfach numerisch ein Meinungsbild abzugeben, aber es gibt sicher viele, die nichts dagegen haben, andererseits auch viele, die das nicht machen würden. Das ist einfach schwierig. Also, aber ich denke, so unter der Hand findet man es eigentlich nicht schlecht, dass es die Richtigen trifft, ehrlich gesagt.
Und Sie finden das auch?
Ich finde, wenn man die private Korrespondenz rauslässt und einfach nur diese politischen Statements, diese Machtpolitik darstellt, finde ich das durchaus richtig, ja.
Was Hillary Clinton gemacht hat mit ihren Daten, machen ja auch wir. Wir pflegen einen ziemlich nachlässigen Umgang, einen zu nachlässigen Umgang immer noch.
Das ist so. Also die meisten Leute haben null Bewusstsein, was mit ihren Daten später passieren könnte. Also die stellen Sachen einfach ins Internet, ohne sich bewusst zu sein, wer das alles lesen könnte, schreiben Nachrichten unverschlüsselt in der Gegend rum. Und die Folgen davon, die können auch erst in 10 Jahre eintreten. Bestes Beispiel Hillary Clinton, wenn sie versucht, Präsidentin zu werden.
Wie sieht denn ein konservativer Umgang mit eigenen Daten aus?
Dass man auf jeden Fall immer nur das Nötigste angibt, an Stellen, wo das nötig ist, und man die Kommunikation möglichst versucht, halt zu verschlüsseln, wenn es um wirklich private Daten geht. Da gibt es eigentlich sonst keine anderen Rezepte. Man sollte auch nicht unbedingt alles immer digital machen. Also jetzt auch bei zum Beispiel E-Voting sind wir jetzt nicht so im CC Schweiz überzeugt davon, dass es überhaupt nötig ist, weil es da wirklich die Demokratie im Kern trifft. Und wenn das schief geht, dann verlieren wir auch noch diese letzte Bastion der Kontrolle.
Aber Daten verschlüsseln bedingt auch eine gewisse Kompetenz. Wie eignet man sich diese an?
Es gibt Projekte auch aus unserem Umfeld, die versuchen, das eigentlich einfach zu machen, dass es automatisch erfolgt und dass man da nichts mehr tun muss. Aber das ändert nichts daran, dass man sich natürlich dennoch bewusst sein muss, was man da eingibt und wer das alles sehen kann. Also die reine technische Verschlüsselung, das ist jetzt nicht die Lösung für alles. Man muss auch ein Bewusstsein haben. Und wir gehen das aber auch in Schulen. In Zürich haben wir das schon mehrmals gemacht, um Medienkompetenz zu vermitteln den Jugendlichen. Das muss wirklich von Grund auf kommen. Da wären wir auch froh, wenn die Erziehungsdirektoren entsprechende Fächer anbieten würden, damit man hier wirklich die Leute aufklären kann, von Grund auf, was vielleicht die Gefahren sind im Netz.
Zum Schluss noch ein Beispiel aus der Vorweihnachtszeit. Wenn ich nun ein Geschenk bestelle im Internet, habe ich ja die Möglichkeit, mich als Kunde einzuschreiben oder auch einfach als Gast zu bestellen. Was würden Sie empfehlen?
Als Gast zu bestellen, damit man keine bleibenden, also möglichst keine bleibenden Bestände hinterlässt. Natürlich werden die Daten vermutlich trotzdem irgendwo gespeichert, aber es kommt vermutlich weniger zu strukturierten Profilen.
Das sagt Hernani Marquez vom Chaos Computer Club hier im Rendezvous. Mit diesen Themen bis 13 Uhr. Weniger Schweizer Zucker fürs Volk, auch wegen Europa. Mehr als eine Zwängerei? Fragezeichen. Der Adula-Park soll nun doch kommen, einfach kleiner. Und wenn zu gesund, ungesund ist.
Politikum Essen.
Unsere Jahresendserie kurz vor eins bei uns. Doch zuerst Israel. Dort ist die Politik in Aufruhr. Nachdem die UNO noch kurz vor Weihnachten den israelischen Siedlungsbau verboten hat, sucht das Land nun nach der richtigen Antwort auf diese umstrittene Resolution. Aus Tel Aviv, Peter Kappern von der ARD.
Benjamin Netanyahu lässt nicht locker. Länder, die in der vergangenen Woche im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Israels Siedlungspolitik verurteilt haben, werden abgestraft. Die Außenminister von 12 der 14 beteiligten Länder werden vorläufig nicht mehr in Israel empfangen. Auch die Kontakte zu den Botschaftern dieser Länder werden so weit wie möglich runtergefahren. Und schließlich wies Netanyahu seine Ministertruppe an, Besuche in diesen Ländern einzuschränken. Die Gruppe der Staaten, die vom israelischen Regierungschef wie Feindstaaten behandelt werden, umfasst unter anderem Großbritannien, Frankreich und Neuseeland. Avi Dichter, Mitglied in Netanjahus Likud-Partei und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses der Knesset, erklärte den diplomatischen Wutausbruch seines Ministerpräsidenten heute früh im israelischen Radio so. Der Premierminister versteht den diplomatischen Anschlag vom vergangenen Freitag als einen sehr ernstzunehmenden Vorfall, dem man entgegentreten muss. Deshalb ist seine Reaktion auch derart aggressiv. Er weiß, dass es nicht der letzte Anschlagsversuch gewesen ist und dass in den letzten entscheidenden Stunden der Obama-Administration sichergestellt werden muss, dass es keinen weiteren Anschlag geben wird. Ein interessantes Statement, nicht nur, weil die Wortwahl tief blicken lässt. Die UN-Resolution, die das gültige internationale Recht für die von Israel besetzten Gebiete betont, wird von der israelischen Regierung also als Anschlag bezeichnet. Und der künftige Anschlagsversuch, den es nach Wahrnehmung der israelischen Regierung zu verhindern gilt, das ist die internationale Nahostfriedenskonferenz, die Mitte Januar in Paris stattfindet. Netanjahu hat die Einladung dorthin abgelehnt, weil er fürchtet, dass dort die Eckpunkte für eine Zwei-Staaten-Lösung untermauert werden. Und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman assistiert, indem er die Konferenz als Verschwörung bezeichnet, die er zudem in einen antisemitischen Kontext stellt. Das ist keine Friedensinitiative, sondern ein Tribunal gegen den Staat Israel. Die Erklärungen, die im Vorfeld zu hören waren, deuten nicht auf einen normalen Prozess gegen Israel hin, sondern auf eine moderne Version des Dreifußprozesses. Einem Teil der israelischen Regierung sind Netanjahus Reaktionen auf die UN-Resolution längst nicht weitgehend genug. Bildungsminister Naftali Bennett von der Siedlerpartei verlangt, den größten Teil des besetzten Westjordanlands endlich auch formell zu annektieren. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hingegen erhofft sich von der Pariser Konferenz den nächsten Schritt gegen Israels Siedlungspolitik. Diesmal soll sie nicht nur verurteilt werden. In Paris solle vielmehr ein Mechanismus verabschiedet werden, der den Neubau israelischer Wohnungen in den besetzten Gebieten beendet. So Abbas gestern in Ramallah. Wie realistisch diese Hoffnungen sind, zeigt eine Meldung der israelischen Zeitung Yediot Acharonot. Danach wird das Planungskomitee der Stadt Jerusalem am morgigen Mittwoch den Bau tausender neuer Wohnungen im besetzten Ostjerusalem voranbringen.
Gürzi, Desserts, Schokolade am Weihnachtsbaum, Zucker gibt's in der Weihnachtszeit in Hülle und Fülle. Ein Teil des Zuckers in diesen Süßigkeiten kommt aus der Schweiz. Dabei war für Schweizer Zuckerbauern dieses Jahr ein schwieriges. Ein kühlnasser Frühling und tiefe Weltmarktpreise machten ihnen das Leben schwer. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Schweizer Bauern haben dieses Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen Zuckerrüben geerntet. Und daraus wurden in den beiden Fabriken in Aarberg und Frauenfeld rund 200.000 Tonnen Schweizer Zucker hergestellt. Ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den letzten Jahren. Und das nicht nur wegen des Wetters. Das Erntejahr 2016 sei schon von Anfang an unter schlechten Vorzeichen gestanden, sagt Josef Meyer, der Präsident des Schweizerischen Verbandes der Zuckerrübenpflanzer.
Vor einem Jahr war der Weltmarktpreis noch sehr tief und dieser Preis hat natürlich sehr negative Auswirkungen gehabt, auch auf unseren Zuckerpreis. Und ein schlechter Zuckerpreis ergibt einen schlechten Rübenpreis.
Zwar haben sich mittlerweile die Weltmarktpreise etwas erholt, deshalb dürfte 2017 dank der höheren Preise ein besseres Zuckerjahr werden. Trotzdem drohe bald neues Ungemach, sagt Josef Meyer. Im kommenden September werde nämlich der europäische Zuckermarkt neu geregelt.
Bis jetzt haben die Europäer etwa 95% ihres eigenen Konsums produziert. Und in Zukunft haben sie vorgesehen, diese Produktion auszudehnen auf, wir schätzen heute, auf etwa 120% ihres Bedarfs. Und damit wird Europa natürlich ein Exporteur von Zucker.
Und wenn die EU mehr Zucker exportiere, könne das wieder auf die Preise drücken, mit entsprechenden Folgen für die Schweizer Bauern. FDP-Nationalrat und Bauernpolitiker Jacques Bourgeois hat deshalb einen Vorstoß im Parlament eingereicht, der mehr Zollschutz und Mindestpreise für Schweizer Zuckerproduzenten fordert. Doch es gibt hierzulande auch Kritiker der Zuckerförderung. René Estermann, der Geschäftsführer der Umweltorganisation MyClimate, bringt die Kritik auf den Punkt.
Wenn man den ökologischen Zucker konsumieren will und dem Konsumenten anbieten, dann ist es eben nicht der europäische oder der Schweizer Zucker, der am ökologischsten ist, sondern es ist eher südamerikanischer Rohrzucker.
Wenn man nämlich den ganzen Prozess anschaue, vom Anpflanzen bis zur Verarbeitung, sei es viel ökologischer, Rohrzucker aus Lateinamerika zu importieren, anstatt in der Schweiz Zuckerrüben anzupflanzen. Und das trotz der langen Transportwege. Hier sind die Schweizer Zuckerrübenpflanzer natürlich nicht einverstanden. Sie betonen auch die Bedeutung eines gewissen Selbstversorgungsgrades. Verbandspräsident Josef Meyer räumt aber ein, der Zuckerrübenanbau müsse in den kommenden Jahren umweltfreundlicher werden. Namentlich der Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln müsse deutlich gesenkt werden. Hier gäbe es in der Tat noch Handlungsbedarf.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sie hören Rendezvous, Viertel vor eins ist es geworden. Ein neuer zweiter Nationalpark nach dem Schweizerischen Nationalpark im Engadin hätte entstehen sollen, und zwar in Graubünden und Tessin. Der Name Park Adula. Doch Ende November sprachen sich mehrere der betroffenen Gemeinden gegen die Parkpläne aus, das Projekt scheiterte. Nun soll der Park aber doch noch entstehen, einfach etwas kleiner. Ich habe meinen Kollegen Pius Kessler von der Regionalredaktion Graubünden gefragt, wer will sich denn hier noch nicht geschlagen geben?
Ja, es sind vor allem die Gemeindepräsidenten nördlich und südlich des San Bernardinos, die sich nicht geschlagen geben wollen. Diese haben sich um Weihnachten zusammen mit dem Kanton Graubünden und den ehemaligen Adula-Verantwortlichen getroffen und beschlossen, aus dem Scherbenhaufen des Nationalparkprojektes doch noch das Beste zu machen. Sprich, das Beste aus der 15-jährigen Aufbauarbeit des Nationalparks noch herauszuholen und einen regionalen Park zu verwirklichen.
Konkret, dieses Beste, das Sie da rausholen wollen, wie würde das aussehen?
Ja, zum einen ist zu sagen, Hauptgrund ist nicht der Schutz der Natur, Hauptgrund ist das wirtschaftliche Überleben der Region zu sichern. Diese kleinen Gemeinden, die hatten sich schon im Nationalparkprojekt vor allem die wirtschaftlichen Vorteile gesehen. Der Park, der soll neue Werbemöglichkeiten ermöglichen, Touristen und damit auch etwas Geld in die Täler zu spülen. Wer je über den San Bernardino gefahren ist oder fährt, der sieht mit eigenen Augen, wie eng, schattig und abgelegen diese Gegend ist. Und der weiß auch, wie wenig Möglichkeiten in diesen Dörfern und Gemeinden bestehen, hier die Zukunft zu sichern.
Also es ist mehr als eine Trotzerei von schlechten Verlierern.
Es ist sicher mehr als eine Trotzerei. Es geht tatsächlich darum, das wirtschaftliche Überleben dieser kleinen Gemeinden zu sichern. Ein Beispiel: Hinterrhein, da wohnen heute noch knapp 70 Menschen. Hinterrhein mit dem Ausbau der A13 wurde umfahren. Kein Tourist, der heute noch in den Süden fährt zum Beispiel, stoppt im Dorf, geschweige denn kehrt in der lokalen Wirtschaft ein.
Pius Kessler, können Sie skizzieren, wo dieser kleinere Park zu stehen kommen würde?
Es ist das Gebiet nördlich und südlich des San Bernardinos. Einfach gesprochen, der regionale Naturpark soll entlang der A13 grob zwischen Chur und Mesoko entstehen.
Also, das sind nun mal Ideen, das ist der Wille dieser Gemeinden. Wie realistisch ist es, dass dieser Park dann auch kommt?
Ja, ich schätze die Chancen für einen regionalen Park doch sehr gut ein. Die Gemeinden, die sind jetzt in über 10 Jahren geübt in Sachen Parkverhandlungen. Alle waren ja auch im Adula-Projekt mit einbezogen. Und hinter dem Projekt steht auch das Bündneramt für Wirtschaft. Die wirtschaftliche Komponente, ja, der wichtigste Pfeiler eines solchen regionalen Parkes. Und dazu kommt auch das Volk, das würde sehr wahrscheinlich wieder Ja sagen zu einem zweiten Parkprojekt. Eine andere Chance sieht das Tal nämlich kaum.
Das sagt Regionalredaktor Pius Kessler. Eine arme Kirche für die Armen, das hat sich Papst Franziskus vorgenommen für seine Amtszeit. Doch der Vatikan kann sich selber nicht beklagen. Der kleine Staat in Rom steht finanziell recht gut da. Das zeigen neue Zahlen. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Papst Franziskus hegt einen großen Traum. Nur wenige Tage nach seiner Wahl vor 4 Jahren sagte er:
Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Wie sehr möchte ich eine arme Kirche, sagte das katholische Oberhaupt. Wirklich arm ist der Vatikan aber nicht. Die italienische Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore hat, gestützt auf vatikanische Dokumente und Berichte, eine Schätzung gemacht. Carlo Maroni, Mitverfasser des Berichts und Vatikanist. Der Vatikan gibt keine Auskünfte über sein Gesamtvermögen. Aufgrund der ausgewerteten Unterlagen sind wir aber zum Schluss gekommen, dass dem Vatikan Immobilien im Wert von 8 Milliarden Euro gehören und Anlagepapiere im Wert von 5 Milliarden Euro. Die meisten Immobilien stehen in Rom selber. Dazu gehören beispielsweise alle Palazzi entlang der Via Conciliazione, die zum Petersdom führt. Darin untergebracht sind vatikaneigene Büros, aber auch Firmen und Agenturen, die enorm hohe Mieten zahlen. Zum vatikanischen Besitz in Rom zählen aber auch Spitäler, Universitäten und Mietliegenschaften. Dann besitzt er noch sehr teure Immobilien an exklusivster Lage in Europa und in den USA. Beliebt ist beim Vatikan London. Dort gehören ihm Prachtsliegenschaften am St. James Square und an der New Bond Street, die an Hotels und Bijouterien vermietet sind. In der Schweiz besitzt der Heilige Stuhl mehrere Mietliegenschaften, die meisten davon in Lausanne. Recht viel weiß man seit dem Amtsantritt von Papst Benedikt, also dem zurückgetretenen Deutschen Josef Ratzinger, über den Finanzbedarf des Vatikans. Ratzinger war der erste Papst, der hier Klarheit geschaffen hat. Carlo Maroni von der Tageszeitung Il Sole 24 Ore.
Bilancio del Vaticano fondamentalmente fatto di due tipi di entrate e spese. Le spese sono le spese di funzionamento.
Der Vatikan hat ein Jahresbudget von 400 Millionen Euro. Er braucht dieses Geld für die Löhne seiner 3000 Angestellten. Dazu gehören auch die Diplomaten und zahlreichen Journalisten, die für das chronisch defizitäre Radio Vaticana arbeiten, das in 47 Sprachen sendet, und die nicht minder defizitäre Tageszeitung Osservatore Romano. Der andere Kostenblock ist der Unterhalt der Prachtspalazzi, auch des Petersdoms, sowie Ausgaben für Karitatives. Das Engagement des Vatikans im karitativen Bereich ist freilich sehr bescheiden. Es ist Aufgabe der katholischen Kirche in den Bistümern und Gemeinden, hier aktiv zu sein. Sie tragen deshalb die Hauptlast. Die Bistümer und Orden in der Welt haben alle eine eigene Rechnung und liefern dem Vatikan in der Regel nichts ab. Der Vatikan hat zwei Haupteinnahmequellen. Carlo Maroni.
Una delle voci principali di entrata è i Musei Vaticani, che è uno dei primi musei al mondo.
Der Erlös aus den Eintritten in die vatikanischen Museen spült jedes Jahr 90 Millionen Euro in die Kassen. Das ist Weltrekord bei den Museumseinnahmen. Dann steuert die Vatikanbank JOR etwa 25 bis 50 Millionen Euro bei. Den Rest des Budgets bestreitet der Heilige Stuhl mit den Einnahmen aus seinem Immobilien- und Anlageportfolio sowie den Einnahmen aus der weltweiten Kollekte an Ostern. Der Sammelerlös geht in der Regel zu 100% nach Rom. Der Vatikanstaat hat keine Schulden, deshalb steht er im internationalen Vergleich recht gut da. Das war nicht immer so. Nach der Vereinigung Italiens 1861 verstaatlichte die junge Republik viel Kirchenbesitz. Die Kassen des Papstes leerten sich dramatisch. Erst 1929 zahlte der Faschist Benito Mussolini eine Entschädigungszahlung von rund 1,5 Milliarden Lire. Nach heutigem Wert sind das 13 Milliarden Euro. Ein Großteil dieses Geldes investierten die Säckelmeister des Vatikans schon vor dem Zweiten Weltkrieg in Liegenschaften an bester Lage in den europäischen Hauptstädten. Sie legten so den Grundstein für die gesunden Finanzen des Gottesstaates.
Der Bericht von Massimo Agostinis. Was auf den Teller kommt, ist weit mehr als eine Frage von Geschmack und Kalorien. Wer was isst, ist eine Frage der persönlichen Ideologie geworden.
Politikum Essen.
Die Jahresendserie von Rendezvous und Echo der Zeit.
Nach dem Schlemmen an Weihnachten ist es vielen noch wichtiger, dass das Essen möglichst frisch ist, vielleicht biologisch, dass es gesundes Essen ist, das fit und schlank hält. Wie viele Leute darauf achten, zeigt diese zufällige Umfrage vor einem Supermarkt in Basel.
Vor allem gesund. Salat und Gemüse und so, wenig Fleisch und ja.
Also ich schaue vor allem, dass es unverarbeitete Lebensmittel sind, also frische, kein Fertigfood.
Wenn möglich gesund, bio, wenn möglich. Vielleicht ist das im Kopf hinten rum, aber es gibt ein besseres Gefühl, Bauchgefühl.
Wenn die Gedanken aber nur noch um gesundes Essen kreisen, kann das krank machen. Darüber berichtet Lea Schüppach.
Das Müsli, der Joghurt oder die Chips aus Gemüse. Im Supermarkt versprechen immer mehr Lebensmittel eine bessere Verdauung, einen wachen Geist oder mehr Power. Was Gesundheit verspricht, verkauft sich besser. Das bestätigen die Schweizer Grossverteiler. Die Nachfrage nach Bioprodukten steige seit Jahren. Ebenso jene nach sogenanntem Superfood, also Esswaren mit besonders vielen Nährstoffen oder Vitaminen. Zum Beispiel Quinoa, ein Getreide aus Südamerika, oder Goji-Beeren aus Asien. Doch halten die Produkte auch, was sie versprechen? Mit einer vollen Einkaufstasche geht es nach Zofingen zu Bettina Isenschmid. Sie ist Chefärztin des dortigen Kompetenzzentrums für Essverhalten und Adipositas. Neugierig untersucht sie den Einkauf.
Spannend, ja. Dann fange ich doch gleich mal zu oberst an, ja. Dinkel-Quinoa-Cracker. Ja, Getreidesorten, wobei Quinoa eben auch ein sogenanntes Superfood ist, wie man etwa hört. Ein sehr eiweißreiches Getreide, eigentlich dem Reis verwandt. Dann sehe ich hier so ganz etwas Farbiges. Pink Flash, ein Pulvermix für Smoothies, reich an Folsäure, sojafrei, ohne Zucker, rein pflanzlich. Man fragt sich dann manchmal, was es überhaupt noch drin hat.
Nötig sei das alles nicht. Spezialprodukte seien bei einer ausgewogenen Ernährung überflüssig und einheimische Früchte oder Getreide besessen genauso viele Nährstoffe wie exotische, meint Bettina Isenschmid. Aber ein bunter Drink stille schließlich nicht den Hunger, sondern etwas anderes, nämlich das Bedürfnis, seinem Körper etwas Gutes zu tun. Dass sich immer mehr Menschen für Ernährung interessieren, freut die Medizinerin grundsätzlich. Der Drang, den Körper gesund zu halten, könne aber krankhaft werden. Zum Beispiel dann, wenn die Gedanken nur noch ums Essen kreisen und Restaurantbesuche zur Tortur werden, weil dort die Kontrolle darüber fehle, was auf dem Teller landet.
Das kann beginnen mit Bioprodukten oder mit Produkten ohne zum Beispiel künstlich zugesetzten Zucker oder Farbstoffe. Charakteristisch ist aber, dass sich das dann langsam so ausweitet. Es wächst dann die Angst, wenn ich etwas anderes esse, als eben auf meinen selbst hergestellten Speiseplan passt, dann versündige ich mich quasi.
Diese Krankheit nennt sich Orthorexie. Eine Störung, die sich bei Betroffenen sehr unterschiedlich zeige. Bettina Isenschmid erzählt von einer Gruppe von Patientinnen, die ihre Lebensmittel inklusive Wasser nur noch bei einem bestimmten Bauernhof in Osteuropa bestellt haben.
Wenn dann die Post übers Wochenende gestreikt hat, dann gab es nichts zu essen. Weil sie dann das Gefühl hatten, dann bin ich ja nicht mehr rein inwendig, dann werde ich sofort krank, dann habe ich mich versündigt. Also solche Muster, die kristallisieren sich dann langsam heraus.
Etwa 5% der Bevölkerung seien von Orthorexie betroffen, schätzt Bettina Isenschmid. Die Betroffenen wollten nicht abnehmen, aber durch ihren strikten Ernährungsplan seien Mangelerscheinungen und Unterernährung möglich. In extremen Fällen ist eine stationäre Therapie nötig, um die Patientinnen und Patienten wieder an ein entspanntes Verhältnis zum Essen heranzuführen. Und vor allem, um tiefer liegende Ursachen zu therapieren. Den Drang, sich gesund zu ernähren, beobachte sie auch außerhalb ihrer Praxis, sagt Bettina Isenschmid. Dass auch gesunde Menschen ihre alltäglichen Probleme mit Essen zu lösen versuchen, sei naheliegend.
Ja, über das Essen kann man immer reden, wie auch über das Wetter. Essen müssen wir alle. Bei anderen Stoffen könnten wir noch streiten und sagen, kann auch abstinent sein, man muss nicht rauchen, man muss nicht irgendwie Cannabis konsumieren, man muss keinen Alkohol trinken. Aber essen müssen wir alle. Wir müssen eigentlich täglich den Entscheid treffen, was tut mir gut.
Deshalb sei es für Sie als Ärztin zunehmend schwierig, zwischen intensiver und krankhafter Beschäftigung zu unterscheiden. Eine Entwicklung, die der Fachfrau Sorgen macht.
1 vor 1, gleich im ersten und vierten Tagesgespräche 2016. Heute Daniel Dörule, Architekt, Informatiker, Schriftsteller und Brandstifter. Nach den Schlagzeilen mit Yvonne Labricker.
Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, die Hacker und Computerexperten vom Chaos Computer Club warnen vor einer Ausweitung der Videoüberwachung. Sie befürchten eine Vollüberwachung aller Menschen in der Öffentlichkeit. Die Zürcher Kantonalbank zahlt den deutschen Steuerbehörden 5,7 Millionen Euro wegen unversteuerter Vermögen deutscher Kunden. Die Einigung gilt laut der ZKB für alle deutschen Bundesländer und auch für alle betroffenen Mitarbeitenden der Bank. Taucher haben eine Blackbox der abgestürzten russischen Militärmaschine im Schwarzen Meer gefunden. Die Suche nach den Opfern des Flugzeugabsturzes geht weiter. Bisher wurden 16 Leichen geborgen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.